Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der ewige Gott bist. Dass du in unsere Zeit gekommen bist, um die Ewigkeit zu uns zu bringen. Und uns in die Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch herzlich begrüßen. Ich schalte hier gerade um auf Deutsch. Und ich begrüße auch die, die uns am Bildschirm zusehen. Das ist eigentlich gemein. Ich sehe hier nur Gesichter mit Masken und vor dem Bildschirm, wo ich nicht hinsehe, da sitzen die Menschen ohne Masken. Aber das wird noch ändern. Ich möchte euch einladen, etwas zu lesen. Das ist mein Ziel heute Morgen, dass ihr heute, wenn ihr nach Hause geht, einen Vorsatz mitnehmt. Ein Buch zu lesen, ein ganzes Buch. Das Buch des Glücks. Wer hat schon Hunger? Wie macht man einen Hamburger? Dazu habe ich als Jugendlicher einen Spruch gehört, der uns verfolgt hat. Wir sind drei Brüder gewesen, zwei Schwestern in der Familie. Und wir drei Brüder, wir mussten nur Hamburger sagen und uns kam der Spruch in den Sinn. Wie macht man einen Hamburger? Du nimmst eine Brot. Und eine Frikadelle und eine Brot und fertig. Das ist Originalton. Auf Deutsch Brot, Frikadelle, Brot, fertig. In der Schweiz sagt man gebratenes Hackfleisch, Tätschchen oder so. Es stimmt sogar, das mit dem englischen Akzent. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wer den Hamburger erfunden hat, oder nicht? Es war 1762 in England. Ein englischer Adliger und Politiker war jeweils so sehr in sein Kartenspiel vertieft, er war Zocker, dass ihm am Abend nie Zeit blieb zu essen. Und so bestellte er sich in seinem Schloss in der Küche ein Steak zwischen zwei Weißbrotscheiben, damit es nicht auseinanderfiel mit Mayonnaise. Sein Name? John Montagu. Fourth Earl of Sandwich. Das stimmt wirklich, ihr könnt es nachlesen in Wikipedia. Erfinder des ersten Hamburgers. So entstand der Hamburger Sandwich. Zwei Brothälften, weich, leicht verdaulich, fast süß und schnell gegessen. Mittendrin ein Stück Fleisch, das die Kaumuskeln etwas mehr beansprucht, vor allem in der Originalversion von Mr. John Montagu, denn er hat jeweils ein Steak drin gehabt und nicht vorgehackt. Ich vergleiche dieses Bild, gehen wir nochmal zurück zum Hamburger, mit der Offenbarung. Auch sie hat zwei Brothälften, die einen sehr nahrhaften und manchmal stark zu kauenden Inhalt hat. Der obere Deckel ist glückselig, wer da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Schaut nur auf das erste Wort. Glückselig oder glücklich oder gesegnet. Und der untere Deckel, und siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Mittendrin ist ein ganzes Buch. Diese Verse stehen im ersten und im letzten Kapitel ziemlich am Anfang und ziemlich am Schluss. Und das hat mich auf dieses Bild gebracht vom Hamburger. Die zwei Deckel, man konnte natürlich auch sagen, es ist ein Buch. Es hat links und rechts einen Deckel. In der Mitte sind die Blätter mit dem Inhalt. Aber der Hamburger hat mir besser gefallen. Und ich nenne es nicht heute Morgen Buch der Offenbarung, sondern Buch des Glücks. Und das hat einen Grund. Ihr werdet es merken, wenn ich fertig bin. Ich möchte euch also einladen, dieses Buch des Glücks besonders zu lesen. Und zwar in einem Stück und nicht Wort für Wort. Nehmt euch vor, 5 Kapitel zu lesen und dann legt es wieder zur Seite. Und dann schlagt es wieder auf und lest wieder 5 Kapitel. So seid ihr in etwa 4 Tagen durch. Ihr könnt das auch anders machen mit 3 Tagen, dann passt genau in 7 Tage. gebe euch heute Morgen einige Buchzeichen mit für diese Lesereise. Und wie ich es gelernt habe, sind es 3. Die kann man gut behalten. Die Buchzeichen heißen, wir müssen lesen. Es geht nicht anders. Beim Lesen, das ist das zweite Buchzeichen, werden wir etwas hören. Das ist noch unterschieden vom Lesen. Da passiert etwas, das mehr ist als Lesen. Das ist das Hören. Und dann werden wir auch handeln können. Es wird einen Fokus haben aufs Handeln, wenn wir im Buch des Glücks lesen. Wir beginnen miteinander diese Reise. Das Buch des Glücks lesen, um glücklich zu werden. Ihr habt hier noch einmal diese beiden Buchdeckel. Glückselig, der da liest. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Dazu muss er sie auch gelesen haben. Warum geht es hier ums Glück? Das ist unser Stichwort beim Lesen. Was mit Glück oder mit glückselig in diesen Versen ausgedrückt ist, so sagt David Howard Stern, ein messianischer Jude, der, glaube ich, nicht mehr lebt, aber sehr hervorragende Bücher geschrieben hat. Er sagt, man kann das nicht mit einem einzigen deutschen Wort übersetzen, dieses Wort, das hier im Griechischen Makarios heißt. Es bedeutet all das, gesegnet, glücklich, vom Schicksal begünstigt. Als Erklärung hilft uns, und da hilft er uns als messianischer Jude immer wieder, dass wir im Alten Testament nachsehen, woher kommen denn die Worte. Ich habe euch, was er empfiehlt zu lesen, zu dieser Stelle aufgeschrieben. Psalm 144, Vers 15. Wie gesegnet, glücklich, vom Schicksal begünstigt ist das Volk, dessen Gott Adonai ist. Es ist ein Glück, das mit Gott zusammenhängt. Das ist die Botschaft, die hier im Psalm 144 steht. Glücklich, weil Gott dich beschenken will. Glück im Sinn von zuletzt lachen. Denn Gott ist zuletzt. So wird er vorgestellt im Buch des Glücks. Er ist der Erste und der Letzte, Alpha und Omega. Er wird sein, wenn alles andere vergangen ist. Und wer dann lacht, mit ihm lacht, der lacht ewig. Glück im Sinn von Happy End. Das Ende der Welt ist nicht lustig. Und wir spüren manches in diesen Tagen. Wie Druck sein kann, wie Angst sein kann, wie Sorgen sein können, wie Existenzbedrohung sein kann. All das ist nicht lustig. Aber es gibt ein Happy End. Das Buch des Glücks spricht, wie es endet. Wer sich durchgerungen hat zu lesen bis zum Schluss, bis Kapitel 22, der wird mir zustimmen. Und nicht nur zustimmen mit Worten, sein Herz wird zustimmen. Noch ein Stichwort, innere Freude. Jesus hat davon gesprochen, dass er eine Freude schenken wird, die nicht abhängig ist von äußeren Umständen. Das ist so lange egal, wie die äußeren Umstände toll sind. Aber glaubt mir, wenn die äußeren Umstände nicht gut sind, dann merken wir den Unterschied von Freude zu Freude. Ob eine Freude von außen kommt oder ob sie von innen kommt. Ich hatte mal ein kurzes Erlebnis im Militär, das ist schon Jahre zurück. Ich bin in der Reserve mittlerweile. Wir hatten ein sehr strenges Wochenende und wir hatten noch Wachdienst. Und einer meiner Kollegen, der ist fast ausgetickt. Er hat gesagt, ich halte das nicht aus, 10 oder 12 Tage in diesem Verein zu sein und nicht raus zu können. Die sperren mich ein. Und wir gingen in die Kaserne, unten in den Bunker, dort war unser Nachtquartier, und er hat fast die Wände eingeschlagen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, was innere Freude bedeutet. Ich war in der gleichen Situation, es ging mir auch nicht gut. Aber ich hatte einen Anker, der mich gehalten hat. Und ich habe ihm das dann erzählt, als er dann sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Ich weiß nicht, was er davon noch behalten hat. Dich mit solchem Glück zu erfüllen, ist Gottes Ziel, wenn wir die Offenbarung lesen. Das steht ganz am Anfang und das steht am Ende. Das sind die beiden Deckel. Statt das nur zu benennen, möchte ich euch etwas vorlesen, das ein Erfahrungsbericht ist. Und ich schließe noch einen kurzen von mir selber an. Ich habe den aus dem empfehlenswerten Buch Liebe, Annahme und Vergebung, ein Bestseller von Jerry Cook. Wir lassen als Gemeinde jeden Sonntagabend 6 Wochen lang das Buch der Offenbarung. Die Kirche war übervoll. Ich hatte beinahe ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht predigte. Wir lasen und lasen, wir lachten und weinten und staunten. Wir erfuhren nicht, wer der Antichrist ist. Wir spekulierten nicht über den Zeitpunkt der Entrückung. Wir führten keine Diskussion über die große Trübsal und das tausendjährige Reich. Gewiss habe ich meine Ansichten über diese Dinge, aber ist das wichtig? Wir lasen also einfach die Offenbarung. Als wir zum Ende kamen, hatten wir eine außerordentliche Vorstellung von der Macht Jesu, von der Souveränität Gottes, von unserer Geborgenheit auf diesem Planeten. Und von dem unübertrefflichen, vollständigen, unbezweifelbaren Triumph der Gemeinde Jesu Christi. Am letzten Abend stand die ganze Gemeinde mit erhobenen Händen da und pries den Herrn fast eine halbe Stunde lang. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich etwas so Mächtiges gesehen. Soweit aus dem Buch. Vor 7 Jahren haben wir in Einsiedeln, in der Gemeinde, der ich vorher gewirkt habe, dasselbe gemacht. Wir lasen als Gemeinde die ganze Offenbarung, und zwar möglichst ohne Auslegung. Meine Beziehung zu diesem Buch hat sich in dieser Zeit maßgeblich verändert. Ich habe aufgehört, sie als ein christliches Rätselbuch zu sehen, das man so zum Zeitvertreib aufschlägt und ein Kreuzworträtsel macht. Was könnte was sein? Welche Zeile passt zu was? Diese Wochen damals, 2014, ich weiß es noch gut, haben meine Sicht von der Offenbarung verändert. Ich habe sie als eine Kraftquelle entdeckt. Nur sie zu lesen. Nur zu lesen und versuchen zu hören. Ein Beispiel, ich habe eine Bibel-App, wo ich meine Erlebnisse reinschreibe. Und ich habe nachgeschaut, was habe ich denn mit der Offenbarung noch so erlebt? Und ich habe etwas gefunden, ganz neu von diesem Jahr. Es war im Februar, ich war in Gedanken damit beschäftigt und habe verdaut, wie sich menschliche Macht auswirkt. Und ich hatte einigen Grund dazu. Macht in Gemeinden, was ist gute, was ist schlechte Macht? Was ist Macht in der Politik? Macht im Gesundheitsbereich? Macht durch Geld? In dieser Zeit las ich Offenbarung 4 und ich blieb am Vers 11 hängen. Würdig bist du, unser Herr und Gott. Dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen. Du hast es gewollt und die Schöpfung entstand. Das war genau das, was ich brauchte. Hier war das Stichwort Macht, deswegen bin ich hängen geblieben an diesem Vers. Und ich hatte einen Tag vorher in den Psalmen etwas Ähnliches gelesen, darum war ich schon etwas sensibel auf dieses Wort. Gott ist die echte, gute und schöpferische Macht. Dieser Gedanke hat mich gepackt, nur er. Es gibt keine Macht, die nicht ihm gebührt, das steht hier. Alle Macht gebührt ihm. Das heißt, sie gehört ihm. Sie gehört zu Gott, Macht gehört zu Gott und nicht zu irgendjemand anders. Und was sich die Offenbarung zeigt, ist, dass dieser Moment kommen wird, wenn Menschen das einsehen und beten und ihm diese Macht endlich zurückgeben. Es werden allerdings nur die sein, die das auch hier in diesem Leben schon getan haben. Ich habe mich auf einmal nicht mehr in der gleichen Diskussion wiedergefunden, die in meinem Inneren stattfand. Ich fühlte mich auf einmal nicht mehr ohnmächtig gegenüber Macht, die ich erlebe, sondern ich fühlte mich geborgen in der Macht Gottes, denn er ist für mich. Gott steht über aller menschlichen Macht. Glück. Das ist Glück. Ein kleines Erlebnis, das ich mit dieser Offenbarung gemacht habe. Wir kommen zum zweiten Buchzeichen. Das Buch des Glücks zu lesen, um Jesus zu hören. Wir schauen nochmal die Verse an, die im Zusammenhang mit den genannten Buchdeckeln in der Offenbarung stehen. Es geht nämlich noch weiter in diesem ersten Kapitel. Das erste Kapitel der Offenbarung ist Vorstellung. Und man sieht, wie Johannes den Auftrag bekam, dieses Buch aufzuschreiben. Alles zu schreiben, was er gesehen und gehört hat. In diesen Versen 11 und 12 erklärt er genauer, wer hier spricht in der Offenbarung. Eine laute Stimme befahl mir, schreibe das, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die 7 Gemeinden in den Städten. Und da kommt eine Aufzählung, die habe ich weggelassen. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten zwischen den, da habe ich ein Wort zu viel geschrieben, zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Ihr kennt das Wort der Menschensohn. Das kommt in den Evangelien vor. Das ist Jesus. Aber ich möchte mich nicht an diesem Vers allein aufhalten. Ich möchte gleich, dass wir diesen Vers als Buchzeichen mitnehmen in unser Leben. Stell dir vor, Jesus spricht und hat ein Buch schreiben lassen, das in dein Leben spricht, in deinen Alltag spricht. Und jetzt bist du heute in diesem Alltag und du bist unsicher und weißt nicht, wohin diese aktuellen Entwicklungen uns heute noch führen. Nicht wenige leiden unter dem Verlust der Planungsunsicherheit, auch wenn das ein Wort aus der Wirtschaft ist. Man kann ja nichts mehr planen, auch nicht als Gemeinde. Wer kann die nächste Zeit voraussehen? Sind nicht die Hiobsbotschaften in den Medien zur Regel geworden? Erwartet irgendjemand noch positive Nachricht? Wer denkt vielleicht ganz im Stillen immer noch an diese Angst, an diese unsichtbar drohende Virenerkrankung? Oder es beschäftigen einen viel mehr die Folgen dieser Angst vor der Virenerkrankung, was sie mit der Gesellschaft, mit den Freunden, mit den Nachbarn, mit den Gemeinden macht. Das ist die Liste unseres Lebens, in der wir stehen. Vielleicht habe ich nicht alles getroffen, das uns beschäftigt. Aber egal, was noch auf der Liste steht, ich möchte sagen, halt einen Moment ein. Es gibt da ein Lesezeichen. Jesus spricht zu uns, und zwar mitten in unsere Liste. Und er spricht zu uns, dass wir glücklich werden. Jesus hat davon gesprochen, dass wir nicht allein sind. Dass es nie eine Zeit auf dieser Welt geben wird, wo wir seine Stimme nicht hören können. Und er hat dafür gesorgt, dass diese Stimme so dezentral ist, dass sie bei jedem Christen ist. Bei jedem, der auf Jesus vertraut. Nicht an einem Ort der Welt, sondern überall. Nicht an einer Zeit vom Tag, sondern immer. Wenn denn der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er auch euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was er gehört hat und euch verkündigen, was die Zukunft bringt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Ein Echo hat das dann in den nächsten 2 Kapiteln der Offenbarung, wo 7-mal steht, hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Oder noch etwas persönlicher, hör, was Jesus dir durch den Geist in dein Leben sagt. Wir werden im Verstehen und in die Zukunft geführt. Wir müssen das nicht selber erdenken, herausfinden, erarbeiten. Wir haben einen, der uns zur Seite steht und uns an die Hand nimmt. Was für ein großer Unterschied. Wir müssen nicht die Offenbarung enträtseln. Das war der Gedanke, der mir damals geholfen hat, 2014. Wir müssen nicht alles beantworten können. Wir müssen keine Bücher schreiben und einen Endzeitfahrplan vorweisen können. Wir müssen nur lesen und bewahren. Und der Heilige Geist nimmt uns an der Hand und er zeigt uns, was wann wichtig ist. Und da kommen wir dann im letzten Punkt drauf, wo es Entscheidungen gibt, die zu unserem Handeln gehören. Das Bild von der Landkarte ist ein Bild, das ich jetzt im dritten Punkt ausführen möchte. Wenn wir im Verstehen und in dieser letzten Zeit geführt werden von Gottes Geist, dann haben wir einen Maßstab, der uns zur Seite steht. Er ist einerseits lebendig, das ist der Heilige Geist, und andererseits ist es etwas, das wir in uns tragen. Deswegen die Aufforderung, das Buch des Glücks lesen, um richtig handeln zu können. Niemand wird eine topografische Landkarte jeden Abend auswendig lernen. Wenn ihr eine Wanderung macht, dann geht ihr höchstens an den Computer oder an euer Smartphone, ladet die entsprechende Passage in der topografischen Karte herunter und ihr seid gewappnet. Ganz ähnlich ist es, wenn wir uns bereit machen aufs Handeln. Die Offenbarung zu lesen ist, wie wenn du in dieser Swiss-Topo-App, ich weiß nicht, wer sie kennt, früher hatten wir die großen Landeskarten, heute geht man mit dem Handy wandern. Und man hat den Vorteil, es zeigt uns sogar, wo wir sind. Wenn man Karten nicht lesen kann und das nie gelernt hat, die App macht es einfach. Und plötzlich merke ich, hier stehe ich an der Abzweigung. Und jetzt, wo muss ich hin? Und ich lese die Karte und sehe, ah, dieser Weg ist alpiner Bergsteigerpfad, da gehe ich nicht durch. Ich gehe mit der Familie den größeren, weiteren Weg. Übrigens, die Sonne kommt jetzt auch. Ich habe extra sonnige Bilder noch mitgebracht. Ich habe gedacht, ich habe Nebel. Und das war gestern. Die Eselalp oberhalb des Zielsees. Mein Freund. Eigenmönch und Jungfrau im Sieltal. Also Flurbrick, für die, die sie kennen. Und hier nochmal in groß. Einfach ein kleiner Abstecher, dass ihr Sonne seht, aber sie ist mittlerweile schon da. Was passiert jetzt, wenn wir die Offenbarung lesen? Wie hilft sie uns auf unserem Weg durch die letzte Zeit bis an das Ziel? Es ist so, wie wenn wir die aktuellen Daten in die App laden. Die beste App hilft nichts ohne genaue Daten. Und ich habe gefunden, das ist so ein aktueller, guter Vergleich, was passiert, wenn wir Offenbarung lesen. Wenn wir das Buch des Glücks in uns aufnehmen, geschieht ein Download. Gott lädt Wissen in unser Herz und in unsere Gedanken. Nicht jedes dieser Bytes, die heruntergeladen werden, ist in jeder Situation nötig. Und doch ist es wichtig, dass wir die ganze Karte geladen haben. Dass wir nicht dann ausgerechnet an diesem Stück, wo wir entscheiden müssen, einen weißen Fleck auf der Karte haben. Deswegen sollen wir die Offenbarung lesen. Lesen und lesen. Aufnehmen und speichern. Nicht mehr. Noch ein letzter Gedanke. Glückselig, wer da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was ihnen geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Und am Schluss heißt es nochmal, siehe, ich komme bald. Das ist eine dritte Übereinstimmung dieser beiden Sätze. Es hat einen Zeitfaktor. Was Johannes hier im Auftrag von Jesus aufgeschrieben hat, hat einen konkreten zeitlichen Bezug. Es wird je wichtiger, desto näher wir am Ende sind. Je wichtiger, desto näher am Ende. Deswegen ist das Buch des Glücks, die Offenbarung des Johannes, ein Buch, das wir immer mehr lesen sollten. Bevor Jesus als Herr und Richter zurückkehrt, ist die Zeit des Endes. Jesus sagt über diesen Moment, es wird eine Zeit sein, in der viele Menschen erschrecken. Sie erschrecken vor allem, wenn sie Jesus sehen. Wir können das nachlesen im Apostelgeschichte. Wir können das nachlesen am Ende vom Lukas-Evangelium. Sie werden erschrecken, wenn sie sehen, unsere Rechnung geht nicht auf. Wir haben nicht die Macht. Aber es wird Menschen geben, die sich vor Jubel überschlagen, wenn Jesus kommt. Und das sind die Menschen, die wissen, Jesus ist der einzige Herr. Ich habe mein Leben auf ihn vertraut, dass er das Happy End bewirkt. Es wird zwei Gruppen geben. Und die Gruppen scheiden sich schon langsam. Obwohl diese Zeitangaben nun 2000 Jahre in der Offenbarung stehen, wird ihre Bedeutung einmal sehr, sehr wörtlich werden. All die Generationen vor uns haben sie gelesen und sie haben sie auch ernst genommen. Und wenn wir Geschichte studieren in der Kirche, dann merken wir, das hat eine riesengroße Kraft gehabt. Dass Christen wussten, es gibt ein Ende und Gott wird siegen. Und sie haben es nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob wir die Generation sind, die das erleben werden. Es gibt gute Gründe zu denken, dass wir nahe dran sind. Was heißt jetzt hier bewahren? Je näher man kommt, was heißt dann bewahren? Wie wirkt es sich in unserem Leben aus, wenn wir die Offenbarung als Buch des Glücks in unserem Herzen gespeichert haben? Vielleicht haben es einige schon gemacht und sie werden mir recht geben, in der Offenbarung findet man nicht viele Handlungsanweisungen. Also so wie in den Briefen von Paulus, wo es heißt, seid freundlich miteinander, vergebt einander, achtet jeder den anderen höher als sich selbst. Denkt nicht nur immer an euch. All diese Handlungsanweisungen, die finden wir in der Offenbarung nicht. Man muss richtig suchen, wenn man wissen will, was kann ich jetzt tun? Und doch steht eine Menge über das Tun in der Offenbarung. Das häufigste Wort in der Offenbarung, die mit dem Tun zusammenhängt, ist standhaft bleiben. Standhaft bleiben ist eigentlich kein großes Tun. Und doch eine enorme Leistung. Das nicht loslassen, was Gott uns geschenkt hat. Wie wirkt es sich auf die Zeit aus, wo wir so viele Informationen haben, die Lebensbedrohung verbreiten? In aller Couleur. Und doch bleiben so viele Fragen und Informationen offen. Was stimmt jetzt? Diese Unsicherheit, die unsere Zeit prägt. Wem kann ich vertrauen? Was ist fake? Was ist echt? Der Teufel wird einige von euch auf die Probe stellen und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Habt keine Angst davor und bleibe mir treu. Selbst wenn es dich das Leben kostet. Es wird nicht alle das Leben kosten. Aber selbst wenn, bleibe mir treu. Dann werde ich dir als Ehrenkranz das ewige Leben geben. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Wir reden hier in unserer Zeit so viel von Erster und Zweiter. Impfung und Zertifikat und alles wird nummeriert und erfasst. Die Bibel redet von einem ersten Tod und einem zweiten Tod. Und der zweite Tod ist über alles zu fürchten. Denn das bedeutet, ich werde nicht bei Gott sein. Das sollte uns beschäftigen in dieser Zeit, der zweite Tod. Alles andere Zweite ist zweitrangig. Hier steht, treu bleiben. Eine nächste Situation. Wie wirkt sich die Offenbarung aus, wenn wir beobachten, wie zwischen Menschen Keile getrieben werden, weil Meinungen so oder so sein können? Menschen, die vorher Freunde, Nachbarn, vielleicht sogar Glaubensgefährten waren. Und jetzt plötzlich ist da eine emotionale Distanz. Du hast deine anfängliche Liebe vernachlässigt, sagt Jesus einer Gemeinde. Denke einmal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Ändere deine Einstellung und handle so wie am Anfang. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, dem werde ich im Paradies Gottes vom Baum des Lebens zu essen geben. Jesus spricht hier von der Liebe zu Jesus. Und wer die Bibel kennt, der weiß, dass die Liebe zu Jesus und zu Gott nicht das Erste ist, das wir haben. sondern davor steht Gottes Liebe zu uns. Er hat uns zuerst geliebt, hat derselbe Johannes aufgeschrieben. Wenn uns die Liebe verloren geht, dann hat uns Jesus in der Offenbarung viel zu sagen, obwohl er wenig Anweisungen gibt, wie das zu tun ist. Aber er zeigt die Quelle. Geh zurück an diesen Moment, wo du gemerkt hast, Gott hat dich geliebt. Und diese Liebe schenkt dir Kraft, Menschen zu lieben, die eine andere Meinung haben und die vielleicht völlig falsch liegen in deiner Ansicht. Denn Jesus liebt sie. Das ist das, was ich im Moment auch übe. Ich habe auch meine Meinung. Noch einen letzten Gedanken. Wie wirkt sich die Offenbarung in einer Zeit aus, in der Situationen nicht voraussehbar sind, wo Unklarheit, Sorgen für die Zukunft, Ohnmacht und Ausgeliefertsein einem System gegenüber vorherrschen? Halte nur fest, was ihr habt, bis ich komme. Wer den Kampf besteht und bis zuletzt das tut, Tefeld, was ich will, dem werde ich Macht über Völker geben. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Eine klare Botschaft. Es geht um das Handeln, das so bleiben soll, wie Jesus uns das gezeigt hat. Das heißt, die Offenbarung nimmt alles, was vorher war im Neuen Testament, mit und bündelt das für diese letzten Fragen. Bleib dabei, sei ehrlich, auch wenn alles andere vielleicht unehrlich ist. Wunderbar, diese Geschichte, die wir gehört haben von Urs. Die kleinen Dinge tun, die Jesus uns zeigt. Dabei bleiben, treu. Nicht nachlassen. Ich war auf einer Demonstration mit dabei, ich bekenne das hier. Bei uns in Einsiedeln und wir haben auf dem Klosterplatz gepicknickt. Und dann ging ich nach Hause und ich dachte, wie wird dieser Platz am nächsten Morgen aussehen? Meine Frau hatte eine Weiterbildung, ich bin sehr früh aufgestanden mit ihr, habe mit ihr zusammen gefrühstückt. Und dann hat mich dieser Gedanke nicht losgelassen, geh auf diesen Klosterplatz und schau, ob es dort etwas aufzuräumen gibt. Denn du hast dort auch mitgegessen. Ich habe zwar aufgeräumt an unserem Platz, aber vielleicht kannst du etwas helfen. Und es war ein wunderbares Erlebnis. Erstens ist es im Dorf wunderschön am Morgen, wenn gar niemand dort ist. Alles so still ist. Eine kleine Glocke läutet. Und ich war nicht allein. Es waren schon zwei Menschen mit Plastiksäcken und Handschuhen dran, den ganzen Klosterplatz zu säubern. Und wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen. Dreiviertel Stunde waren wir fertig. Und es war herrlich. Wir haben eingeladen, uns die Hand geschüttelt, kurz miteinander gesprochen. Wir hatten uns nicht gekannt. Wir haben uns dort kennengelernt. Ein paar Tage später, ich habe nicht gedacht, dass uns jemand gesehen hat. Ein paar Tage später gehe ich spazieren mit meiner Frau, hält ein Auto neben mir. Unser Dorfpriester ist im Auto und sagt, hallo, warst du am letzten Samstag bei uns auf dem Klosterplatz aufräumen? Ich möchte dir danken. Man kann total unterschiedliche Meinung sein über Ansichten, über Politik, über Maßnahmen, über Impfung, über all das. Was drüber steht, ist zu tun, was Jesus in uns in der Liebe zeigt. Ich hoffe, ich konnte euch Mut machen, dass ihr diese Reise beginnt. Es sind nicht die einzelnen Dinge, die wir tun, uns zu tun heißen, sondern es ist die Kraft, die uns das tun lässt, was Gott will. Und diese Kraft kommt, wenn wir das Buch des Glücks lesen. Es braucht einen Entschluss. Es wird sich nichts ändern, wenn der Entschluss nicht da ist. Ich hoffe, ich konnte euch bewegen. Ich werde nachher noch für uns alle beten. Ich möchte euch nicht zwingen. Ich bin ganz gegen Zwang. Aber ich möchte euch herzlich empfehlen, dass ihr dieses Experiment wagt. Ich weiß, ich habe selber einen großen Respekt vor dem Buch der Offenbarung gehabt. Und ich habe mir gedacht, schaffe ich diese Kapitel zu lesen mit all diesen furchtbaren Tieren und all dem, was ich nicht verstehe. Bis ich angefangen habe, einfach zu lesen. Und wenn ich etwas nicht verstanden habe, habe ich gedacht, Gott, du lädst das in mein Herz. Es ist da drin, im Moment kann ich es nicht brauchen, aber sie ist drin. Und ich lese weiter. Was machst du mit der Einladung? Jesus Christus, unser lieber Vater im Himmel und du hilfreicher Geist, der uns begleitet auf jedem Schritt. Ich möchte dir diesen Moment ans Herz legen, vor deinen Thron legen, dass du unsere Herzen nimmst und sie füllst. Auch füllst mit dem Entschluss, dass wir uns andauernd mit Glück füllen. Andauernd Nachschub liefern an Kraft, an Entschlossenheit, an Widerstandskraft. Ich danke dir, dass du der bist, der am Schluss das Ende bringt, wo du vorausgesagt hast. Du bist Gott, du siehst es voraus. Und Herr, ich bitte dich um Stärke für unsere Herzen, um Liebe von dir und Liebe zu dir. Für uns alle. Amen. Bevor ich da den letzten Schritt mache, habe ich noch eine kleine Empfehlung. Meine Frau und ich machen ja Musik. Und wir haben jetzt gerade diese Tage das neueste Musikvideo rausgegeben. Da hat es ganz viele schöne Aufnahmen drauf aus Einsiedeln. Aber das ist nicht der Kernpunkt. Der Kernpunkt ist die Botschaft von Nikodemus. Und die hat sehr viel mit der Zeit zu tun, in der wir heute drin leben. Mit Auferstehung. Wie werde ich ein Kind Gottes? Woher kommt eigentlich das Leben und woher kommt das ewige Leben? Das Lied lässt sich einfach, aber man muss es mehrmals hören, bis man alles verstanden hat. Ich gebe euch auch den Tipp, ihr könnt ein Visitenkärtchen mitnehmen vorne beim Ausgang. Da ist der Link auch nochmal drauf, wo man kann mit dem Handy abfotografieren und das Lied finden. Oder ihr könnt eine Karte mitnehmen, ist gratis. Könnt ihr auch jemandem schicken und dann findet unseren Stream dann auf diese Weise. Danke vielmals, dass ich bei euch predigen durfte.